Wir haben schon gehört, das Thema für den heutigen Gottesdienst heißt die Macht des Kreuzes. Das Kreuz, an dem Jesus Christus für uns starb, sein Blut vergoss und uns die Möglichkeit gegeben hat, durch den Glauben an ihn Vergebung der Sünden zu haben, gereinigt zu sein von aller Schuld und Sünde, Gemeinschaft mit ihm, dem Vater und auch untereinander zu haben. Und dieses Kreuz ist ein Symbol für diese Macht. Klaus hat das schon im Eingang etwas deutlich gemacht. Was verstehen wir unter Macht? Politisch, militärisch, persönlich, in der Familie, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz. Macht ist etwas ganz Wichtiges. Es gibt Machtmissbrauch. Das Kreuz hat ein Symbol. Und dieses Symbol sagt aus, dass von diesem Kreuz her die Kraft Gottes kommt. Ulrich Pazani, der Evangelist von Progrist, der hat in den 70er Jahren ein Buch geschrieben und auch darüber gepredigt, das Kreuz ist Trumpf. Mit dem kann man eigentlich die Dinge so regeln, dass es zu einem Gewinn für das eigene Leben wird. Für viele ist das Kreuz ein Ärgernis. Es gibt Meinungen in unserer Gesellschaft, die sagen, dieses Kreuz gehört aus den öffentlichen Gebäuden heraus. Und gut, der Staat hat eine gewisse Neutralität, das ist richtig. Aber nicht nur heute, sondern auch schon damals bei Paulus haben immer nicht alle verstanden, was es mit dem Kreuz auf sich hat. Und er hat dieses Kreuz gepredigt, was dort am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Und das war die Grundlage und ist die Grundlage unseres Glaubens, unserer Verbindung zu Gott. Und von daher unwahrscheinlich wichtig. Und ich möchte uns heute Morgen mit hineinnehmen in einen Text aus 1. Korinther 1, Vers 18 bis 25. Dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Denn Gott spricht in der Heiligen Schrift: Bei mir zählt nicht die Weisheit der Welt, nicht die Klugheit der Klugen, ich werde sie verwerfen. Was aber haben sie dann noch zu sagen, all diese Philosophen, die Kenner der Heiligen Schrift, die redegewandten Leute dieser Welt? Hat Gott ihre Weisheit nicht als Unsinn entlarvt? Denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die eine scheinbar so unsinnige Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wir aber sagen den Menschen, dass Christus am Kreuz für uns sterben musste, auch wenn das für die Juden eine Gotteslästerung ist und für die Griechen blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, dass sich gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit zeigen. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Der Hintergrund unseres Textes, ein Brief des Paulus an die Gemeinde zu Korinth. Die Leute der Chloe, das dürfte so eine Gruppierung, vielleicht ein Hauskreis gewesen sein, berichteten ihm, dass es zu Spaltungen in der Gemeinde gekommen sei. Es haben sich Gruppen gebildet, die sich auf verschiedene Missionare berufen. Einige haben gesagt, wir gehören zu Paulus. Die anderen sagten, nein, wir gehören zu Apollos. Und andere sagten, wir halten uns zu Kephas, zu Petrus, das ist unsere Richtung. Und dann gab es noch eine, die nicht näher genau bezeichnet worden ist, aber die sogenannte Christuspartei. Wir beziehen uns auf Christus. Das ist ja ganz besonders geistlich. Und dem hat eigentlich Paulus dann ein Stück entgegnet. Man rühmte sich in Korinth, zu einer bestimmten Richtung zu gehören. Im Kreuz Jesu Christi hat Gott weltliche Weisheit ad absurdum geführt. Gott erwählte das Törichte und Schwache, damit sich die Christen nur in Christus Jesus rühmen können und nicht in irgendetwas anderes. Ich gehöre zu der Gruppe, ich gehöre zu der Gruppe, ich gehöre zu der Konfession. Ja. In ihm erlangen sie Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Das Wort vom Kreuz entspricht der Predigt des Apostels, die nicht rhetorisch glänzt, sondern sich auf die Kraft Gottes stützt. Das war immer schon so. Das haben die Korinther eben auch vorgeworfen. Wir haben gesagt, wenn du bei uns bist, dann bist du lampfromm, bist seelsorgerlich, harmonisch eingestellt und kannst mit jedem umgehen. Deine Liebe Jesu spricht aus deinem Herzen, aber wehe, du schreibst uns. Ich sage das mal mit meinen Worten, dann gebe ich das mal wieder. Wehe, du schreibst uns. Dann sagst du, was Sache ist. Aber was er ihnen schreibt und was er ihnen auch eigentlich verkündigt hat, war nicht große Weisheit, war nicht die Erkenntnis der Welt, sondern im Grunde ein Glaube an etwas, was für normale Menschen Schwachsinn war. Unvorstellbar, nicht nachvollziehbar. Für die Juden sogar eine Gotteslästerung. Paulus bezeichnet seine Verkündigung als Weisheitspredigt. Sie schöpft aus dem Geist Gottes, denn Gott hat sich in den Glaubenden im Geist offenbart. Die in irdischem Denken befangenen Menschen aber können die Weisheit Gottes nicht erkennen. Und die Botschaft vom Kreuz ist die Basis unserer Verkündiger. Manche Prediger sind feige und biedern sich dem an, was die Menschen gerade im Moment hören wollen. Dass sie bestimmte Texte in der Bibel auch weglassen, in den Psalmen nur die Texte lesen von dem Wohl und der Schönheit und von dem Wunderbaren, aber dann auch Dinge, die einfach mit dem Gericht Gottes zu tun haben, einfach auch weglassen. Das ist nicht die Botschaft vom Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz trifft mitten in das heutige Leben. Die Menschen sehnen sich nach stabilen Beziehungen wie nie zuvor, nach Werten und Richtlinien. Und das Kreuz ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die uns eine stabile Beziehung zu Gott ermöglicht. Es geht nicht darum, das zu verkündigen, was der Mensch gerne hört. Der Kunde ist König-Mentalität gehört beim Predigen des Wortes Gottes außen vor. Das war auch im Alten Testament so. Die Könige haben sich die Propheten bestellt und haben gesagt, was sagt Gott? Und wenn der Prophet nicht das gesagt hat, was er hören wollte, dann hat er einen anderen gesucht. So lange, bis die Propheten ihm dann gesagt haben, was Gott eigentlich sagen wollte. Und das war der Kampf der Propheten im Alten Testament wie Jeremia gegen die falschen Propheten, die dem König eigentlich nach dem geredet haben, was er hören wollte. Aber Jeremia hatte einen Auftrag und sagte, ich muss Gottes Wort sagen, was Gott wirklich gesagt hat. Wer sich nach den Wünschen der Zuhörer richtet, steht in der Gefahr, eine Opiumreligion zu verkündigen. Und so hat das Paulus auch gesehen. Und ich möchte uns heute mit hineinnehmen in drei Aspekte des Themas. Einmal, der Wert des Kreuzes ist nicht für alle erkennbar. Zum Zweiten, die Macht des Kreuzes wird durch den Glauben aktiviert. Und drittens, ganz praktisch, wie erfahre ich diese Macht des Kreuzes? Der Wert des Kreuzes ist nicht für jeden erkennbar. Zurzeit haben wir ja die Fußball-Europameisterschaft erlebt, auch mit dem etwas enttäuschenden Ergebnis. Aber so ist nun mal Fußball. Es geht beim Fußball um Erfolg oder Niederlage. Und oft ist in diesen Tagen auch vom Fußballgott die Rede. Manche Geste auf dem Spielfeld und manche Reaktion der Zuschauer haben auch schon etwas Religiöses an sich. Eine besondere Hingabe bis hin zum Fanatismus. Die Menschen hätten gerne einen Fußballgott, der die Guten belohnt und die Schlechten bestraft, jedenfalls auf dem Spielfeld. Bei einer Europameisterschaft oder früher bei einer Weltmeisterschaft wurde der Torhüter Oliver Kahn, der ja jetzt die Spiele kommentiert hat, von einem Reporter angesprochen. Und auf dem Höhepunkt seiner Karriere fragte der Reporter ihn: Herr Kahn, wie fühlt man sich denn so als Fußballgott? Die Antwort kam trocken und spontan: Es gibt keinen Fußballgott. Es gibt nur einen Gott. Oft kommen so kompetente Aussagen zum christlichen Glauben aus angeblich unberufenen Munde. Mit Gott hat der Fußball nichts zu tun. Christliche Sportler sind aber trotzdem daran interessiert zu sagen, ja, wir sind schon dahinterher, Erster zu werden. Ja, auch Sportler, die selbst Christen sind, sagen, ich stände natürlich gerne oben auf dem Treppchen. Keine Frage. Aber wenn beide jetzt Christen sind, nehmen wir an, so zwei Boxer, die miteinander fighten, ja, beide beten zu ihrem Herrn: Herr, lass mich gewinnen. Helmut Rieger hat das mal gelöst, der Gründer von Sportler auf Sportler, indem er gesagt hat: Weißt du, ich bete immer Folgendes: Herr, lass den Besseren gewinnen. Und das ist wiederum sehr sportlich. Gott ist aber nicht auf der Seite der Gewinner und der Sieger, der scheinbaren Gewinner und der scheinbaren Sieger. Die Rede von Jesus am Kreuz zum Beispiel ist dagegen eine ganz andere Geschichte. Gott begibt sich freiwillig um unseretwillen in eine Verliererrolle. Aus Liebe zum Menschen verzichtet Gott auf Macht und Erfolg. Sein Sohn Jesus Christus wird hingerichtet. Er ist ein Opfer für andere. Er ist ein Opfer für uns. Es ist immer schon nach menschlichem Ermessen eine Dummheit, wenn man sich freiwillig auf die Seite des Verlierers stellt. Auch nach den Maßstäben der Weisheit ist Gottes Handeln Torheit. Paulus predigt dieses Evangelium nicht in Redeweisheit. Alles, was anziehend für den natürlichen Menschen war, Redekunst, schöne Sprache, überredende Worte, das vermied der Apostel Paulus. Er war der Rede unkundig, wie die Korinther ihm das ja bescheinigten. Er redete nicht mit überredenden Worten, wie er selbst auch sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 4. Ich habe euch nicht versucht zu überreden, zu manipulieren, sondern ich habe euch ganz schlicht gesagt, was Gott für uns getan hat, indem er für unsere Schuld und Sünde seinen Sohn hat sterben lassen, damit er die Schuld auf sich nahm und wir Vergebung der Sünden haben, Gemeinschaft mit ihm und dem Vater und untereinander. Er hat darauf verzichtet, auf rhetorische Raffinesse, überredende Worte. Er fürchtete dadurch, die Kraft des Kreuzes Christi zu schmälern. Er hatte umfassendes und vollkommenes Vertrauen auf das Evangelium, auf diese frohe Nachricht. Alle menschlichen Bemühungen und Rhetorik können nicht darauf abzielen, den Menschen zu manipulieren. Die Predigt vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Trotzdem darf man den Menschen und muss man den Menschen auch entgegenkommen, ihm erklären, was es mit dem Kreuz eigentlich auf sich hat. Als Paulus auf seiner Missionsreise nach Athen kam, ist er durch die Stadt gegangen. Am Schluss kam er zum Areopag, wo die Philosophen der damaligen Zeit immer darauf aus waren, was Neues zu hören. Eine neue Philosophie, eine neue Idee, eine neue Religion. Was gibt's Neues im Land? Ja? Und sie haben Paulus zugehört. Er konnte ja einiges berichten, so als Wissenschaftler. Er hatte ja eine akademische Ausbildung. Und das hat man schon honoriert und hörte ihm zu. Und er hatte auch sie gefesselt in dem Sinne, in dem er sagte, ich bin durch eure Stadt gegangen. Ich habe sie mir angeguckt. Ihr glaubt an viele Götter. Viele Altäre stehen in eurer Stadt. Für jeden Gott habt ihr ein Altar. An einem bin ich stehen geblieben. Da stand dem unbekannten Gott. Und den verkündige ich euch heute. Das war noch alles in Ordnung. Da hörten sie noch zu. Und sie hörten so lange zu, bis er von dem Kreuz sprach, von dem stellvertretenden Sterben des Sohnes Gottes für die Schuld und Sünde dieser Menschheit. Da wandten sie sich von ihm ab. Das war dann doch zu viel. Die Weisheit war zu Ende. Ja, die Kraft des Kreuzes liegt nicht in unserer gedanklichen Weisheit, sondern sie wird durch den Glauben aktiviert. Für uns, die wir in Christus glauben, ist sie eine Gotteskraft. Sie rettet uns von der Schuld der Sünde und von der Macht der Sünde selbst. Und die Welt mit ihrem angeberischen Wissen und all ihrer Weisheit verschwendet keinen Gedanken an das Evangelium. Sie lehnt den großen Plan Gottes und die Kraft des Kreuzes ab. Die Menschen, die heute dem Evangelium den Rücken kehren und von Philosophie, Wissenschaft und Weisheit reden, reden in Wirklichkeit wieder der Torheit zu, die sie für immer in die Dunkelheit und Finsternis führt. Aber die Predigt vom gekreuzigten Christus war den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit, weil die Juden Zeichen forderten und die Griechen Weisheit suchten. Aber das Kreuz wirft menschlichen Stolz und menschliche Ehre in den Staub. Als Paulus in Römer 1 mal grundsätzlich sagte, was ist eigentlich das, was den Menschen wirklich von Gott trennt? Dann hat er den Römern geschrieben, das ist ja so eine Dogmatik, die Römer kannten ihn noch nicht und er musste sich im Grunde vorstellen. Und deswegen hat er im Römerbrief eigentlich seine ganze theologische Lehre dargelegt. Und am Anfang hat er deutlich gemacht, er sagt, die Grundschuld des Menschen Gott gegenüber ist, dass sie ihn nicht anerkannt haben und noch ihm gedankt und ihm die Ehre gegeben haben. Und das ist der Punkt. Bin ich bereit, Gott die Ehre zu geben, ihn anzuerkennen, an ihn zu glauben, dann öffnet sich für mich die ganze Fülle Gottes und die Erkenntnis auch, wie wichtig das Kreuz für mich ist. Und dann ist es keine Torheit, sondern es ist eine Kraft, die mich in Verbindung mit Gott bringt. Der in Schwachheit gekreuzigte Christus ist mächtiger als die Menschen, denn er rettet den Menschen. Wie erfahre ich denn nun die Macht des Kreuzes? Paulus, die zitieren hier aus Römer 3, 22, denn es ist kein Unterschied. Und 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Es gibt keinen Unterschied, wir sind alle eigentlich von Gott entfernt, weit weg von Gott. Es sei denn, wir nahen uns durch den Glauben, durch das Vertrauen Gott gegenüber wieder an Gott an. Und Petrus hat in Apostel 3, Vers 19, wird er von Lukas zitiert, wo er sagt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Das ist die Botschaft. Das ist die Predigt. Manche hören diese Predigt, aber sie setzen sie nicht um. Manche haben Durst. Jemand ist unterwegs in der Wüste, schon mehrere Stunden. Dann wird es ein Tag, anderthalb Tage. Die Zunge klebt. Und dann kommt jemand und hat ein Glas Wasser. Und der Dürstende hört eine Predigt über das Wasser. Das ist sehr schön. Dann gibt es noch eine wissenschaftliche Erklärung, dass es keimfrei ist. Und dann stimmt noch dieser Herr mit dem Wasser ein Loblied auf das Wasser an und macht ein Lied daraus. Aber all das hilft nicht. Er muss das Wasser trinken. Und so ist es eigentlich, der geistlichen Durst hat. Es geht nicht darum, gute Predigten zu hören, Gott im Gottesdienst zu loben, dabei zu sein, zu gucken, Lieder zu singen. Es geht darum, das Wasser zu trinken. Jesus ist dieses Lebenswasser. Er gibt dir das Wasser. Und das ist die tiefe Bedeutung dieses Kreuzes. Wir können sie den Menschen anbieten, wir können es verkündigen, aber dass sie es als eine Macht und Kraft Gottes erfahren, tun sie nur dann, wenn sie Jesus Christus in ihrem Leben aufnehmen, um die Vergebung ihrer Schuld bitten, Vergebung erhalten und bejahen, ich möchte ab heute mit Gott leben. Ich möchte mein Leben Gott gegenüber ausrichten. Und ich bin sein Kind. Johannes sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Da liegt die tiefe Erkenntnis drin. Einmal zu sagen, ja, ich möchte das Wasser trinken, ich möchte Jesus aufnehmen und dann bekomme ich die Macht von Gott, sein Kind zu werden, zu erkennen, welche Kraft und Macht eigentlich das Kreuz hat. Und es ist nicht meine Sache, dass ich mit meiner Weisheit das erkenne, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Das ist der Glaube. Das ist dieses Vertrauen Gott gegenüber. In Offenbarung 3, Vers 20 steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen. Man muss genau hinhören, wenn jemand mir auftut. Also da muss ich der Aktive sein. Ich muss eigentlich derjenige sein, der sagt, ich möchte Jesus in mein Leben hineinlassen. In London gibt es in einer Kirche ein sehr schönes Gemälde, das diesen Vers gerade dann illustriert hat. Jesus steht vor der Tür und er klopft an diese Tür. Diese Tür hat auch ein bisschen Efeu so drumherum, man merkt, die ist lange nicht geöffnet worden. Und er klopft. Interessanterweise hat diese Tür keinen Griff von außen, sondern ich muss eigentlich von innen aufmachen. Und wenn ich diese Tür öffne, dann wird einfach Jesus zu mir eintreten und ich werde erkennen, welche wunderbare Bedeutung das Kreuz Christi für mich hat, das Blut Christi für mich hat und dass ich Vergebung meiner Schuld erlange und Jesus mein Retter ist. Dass ich für ewig Gemeinschaft mit Gott habe und ewiges Leben habe. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr, wir danken dir für dein Kreuz. Wir danken dir für deinen Gehorsam dem Vater gegenüber, dass du an dieses Kreuz dich hast hängen lassen, um für uns zu sterben, um den Weg wieder zum Vater zu eröffnen. Danke, Herr, dass du die Schuld von uns allen auf dich genommen hast und wir damit wieder Gemeinschaft mit dir und dem Vater haben. Ich danke dir, Herr, dass du uns einfach immer wieder daran erinnerst, die Tür aufzumachen, dich hineinzulassen, Gemeinschaft mit dir zu haben und die Kraft deines Wortes und die Kraft des Kreuzes zu erleben und zu erfahren. Amen.